Und super. Und zuletzt haben wir ja angefangen mit dem Vers aus 2. Korinther 11 mit 14 als Leitvers und haben diesen verwendet, um anhand dieser drei Bereiche das andere Evangelium zu analysieren. Dieses andere Evangelium war Evangelium, das vertreten wird von der Narrbewegung, die neue apostolische Reformation. Vielleicht ein bisschen dazu mehr, was genau bedeutet das, neue apostolische Reformation, das ist vielleicht ein Name, eine Bezeichnung und vielleicht können wir damit nicht viel anfangen. Nun, der Name selbst sagt es schon, die neue Reformation, also bedeutet, dass es bereits eine gegeben hat und das war nämlich die durch Martin Luther, Zwingli und so weiter im 16. Jahrhundert und diese wollen nun eine neue Reformation starten. Ja. Sie selbst, alle die Teil dieser Narrbewegung sind, Bethel Church, Hillsong, Elevation und so weiter, Kenneth Copeland und Joel Osteen und all diese Superstars der Narrbewegung, sie identifizieren sich, sie bezeichnen sich auch nicht als Narr. Wieso? Weil das mittlerweile negativ behaftet ist. Ja. Von allen anderen christlichen Denominationen ist das eine Bezeichnung, die negativ behaftet ist, als Irrlehre dargestellt wird. Ja. Deshalb werdet ihr wahrscheinlich auch nie hören, dass sie sich als neue apostolische Reformation bezeichnen. Ja. Also zuletzt haben wir uns anhand dieses Leitverses ihre Lehre über Jesus angeschaut, ihre verzerrte und verdrehte Lehre über Jesus, die unausweichlich auch zu einem verzerrten Evangelium führt. Und heute möchten wir uns mit Gottes Hilfe auch den dritten Punkt anschauen, und zwar ihre Lehre über den Heiligen Geist, beziehungsweise über die Geistesgaben, Geisteswirkungen. Grundsätzlich über den Heiligen Geist sagen sie nicht viel. Sie haben nicht viele Lehren über den Heiligen Geist als Person. Ja, sie erkennen seine göttliche Natur, dass er Teil der Dreifaltigkeit ist, aber wir möchten uns heute anschauen auch mehr seine Gaben, weil sie darauf auf den Fokus setzen. Der Fokus liegt vollkommen auf die Gaben des Heiligen Geistes und wenn wir uns das anschauen, werden wir erkennen, wie sie mit dem Heiligen Geist umgehen und wie sie ihn behandeln. Grundsätzlich behandeln sie den Heiligen Geist wie einen Diener, ja. Sie brauchen das, sie wollen das von ihm und der Heilige Geist ist derjenige, der sie bedient, der ihnen das gibt, was sie wollen. Ja. Ich habe es für heute in drei Teile aufgeteilt. Es gäbe so vieles zu sagen, ja, in diesem Bereich. Der ganze Abend würde nicht ausreichen, wir würden noch morgen hier sitzen, um die ganzen Praktiken, die ganzen schrägen Dinge, die sie tun und glauben und umsetzen, darüber zu reden, würde uns sehr viel Zeit nehmen, ja. Und es gibt sehr viel, was sie tun, aber das man nicht einmal in der Bibel findet. Ja. Kein gewöhnlicher Mensch, der in der Bibel liest, würde auf viele dieser Dinge kommen, einfach nur durchs Bibellesen. Ja. Und diese Teile habe ich in den ersten Kreis, in den ersten Punkt reingequetscht. Wir werden im Schnelldurchflug einige anschauen und ich habe versucht, einen ziemlich neutralen, freundlichen Begriff dafür, Diverses zu wählen. Also es sind sehr viele schräge Sachen da drinnen, die wir in Kurzdurchlauf uns anschauen werden, was sie tun. Und dann die zwei nächsten Punkte, auf denen sie einen sehr großen Akzent legen, sie auch ein mehr oder weniger biblisches Fundament haben und das wollen wir uns dann ansehen. Ja, wir wollen ihre biblische Lehre zum Punkt Prophetie und Heilung auf die Probe stellen und vergleichen mit dem, was die Bibel tatsächlich sagt. Aber nun lasst uns anfangen mit den diversen Dingen, die diese Leute aus der Narrbewegung tun. Zu dem Matthäusvers hier, vielleicht fragt ihr euch auch, was das damit auf sich hat. Was hilft es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er sein Leben verliert? Was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Nun, das hat sehr viel damit zu tun, wie zu Beginn schon gesagt, ihre Haltung zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ihr Diener und ihr Zweck ist es oft, die Welt zu gewinnen, ja. Auch wenn sie das nicht so sagen, ihre Kernbotschaft, ihre Kernessenz ist das Wohlstandsevangelium, worüber schon wir einiges gehört haben davor und wir heute wieder einiges hören werden. Aber nun, lasst uns zu den diversen Kuriositäten kommen, die sie tun. Das erste, das wir uns anschauen möchten, ist das sogenannte Grave Sucking oder Grave Soaking. Was tun sie da? Sie gehen zu Friedhöfen, wo bekannte Christen, die dem Herrn gedient haben, liegen, begraben natürlich. Und sie gehen und berühren die Gräber, umarmen sie, legen sich drauf. Warum? Damit sie die Salbung, die ihnen der Heilige Geist gegeben hat, also den verstorbenen Christen, damit sie diese aufsaugen, aufnehmen. Ja. Sie behaupten, dass diese Salbung immer noch in diesem Sarg drinnen ist und sie wollen diese aufsaugen. Diese blonde Dame hier auf den Fotos links und oben, das ist der Benny Johnson. Benny Johnson ist die Frau von Bill Johnson, der Hauptpastor ist von Bethel Church. Ja. Und ja, sie praktizieren das, auch wenn es vielleicht nicht etwas ist, was sie predigen von vorne, auch wenn das nicht ein Kultusakt ist, ja, wie das Abendmahl. Es ist etwas, das sie tun. Gehen wir weiter. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, diese prophetische Kunst, prophetisches Malen. Das sieht man oft bei diesen Worship-Sessions, wo ihr seht auch in der Mitte ist dieser Mann mit der Gitarre, im Hintergrund wird gesungen, Lobpreis und daneben ist oft jemand mit so einem Bild, ein Gemälde und er zeichnet etwas und am Zeichnen ist an sich nichts falsch. Das Problem ist, dass sie diesem Zeichnen eine prophetische Eigenschaft, prophetische Natur geben. Sie behaupten, dass der Heilige Geist den Zeichner inspiriert, ein gewisses Bild, ein christliches Bild zu zeichnen, das dann auch eine Botschaft beinhaltet. Und nachdem sie dieses Bild zeichnen, erklären sie auch die Botschaft hinter diesem Bild. Und das hat dann denselben Wert wie eine Offenbarung durch einen Propheten. Ja? So etwas finden wir nirgends in der Bibel. Aber vielleicht habt ihr es nicht so mit Gemälden. Was haltet ihr von prophetischen Leggings oder prophetischen Kimonos? Nein, vielleicht prophetische Handycover. Ich versuche mich nicht lustig zu machen darüber. Das ist etwas, was sie tun, was sie praktizieren. Das findet ihr auf der Webseite, auf dem Webshop von Theresa Dedman. Sie ist natürlich Teil dieser Gemeinde, Teil dieser Bewegung. Und sie stellt diese prophetischen Bilder her, diese prophetischen Gemälde, die sie online natürlich verkauft. Nicht nur das, sie druckt ihre Gemälde, ihre prophetischen Gemälde auf Handycover, auf Kleidung, auf Leggings und verkauft sie natürlich online mit der Absicht, dass Leute sie dann kaufen. Und im Webshop seht ihr auch daneben dann auch die prophetische Bedeutung von diesen Leggings, die man kaufen kann. Ja, nicht nur das, dass sie eine prophetische Bedeutung haben, sondern sie behaupten auch, dass das eine gewisse Aura um die Person ist, die diese trägt und eine gewisse Kraft herausgeht. Schräge Dinge, die nirgendwo in der Bibel zu finden sind. Gehen wir weiter, vielleicht etwas erschreckend, das zu sehen. Christliche Tarotkarten, ja, das ist wie Wahrsagerei. Es ist Wahrsagerei, nur mit einem christlichen Schliff. Sie haben auf diesen Karten natürlich christliche Bilder drauf und man geht wie zu einer Wahrsagerin und man dreht die Karten um und jede Karte hat eine andere Bedeutung und das wird dir dann sozusagen wahrgesagt, ja. Das ist etwas, was von ihnen toleriert wird und zugelassen wird. Und der letzte Punkt in diesem Bereich für diverse ist slain in the spirit, drunk in the spirit. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, sehr populär in Anführungszeichen geworden mit Benny Hinn, der mit seinem Sakko die Leute umkippen ließ. Ja, und sie behaupten, dass die Kraft des Heiligen Geistes so stark in ihnen ist. Sie überwältigt werden von der Kraft des Heiligen Geistes, dass sie einfach umkippen. Ja. Nicht nur Benny Hinn und ähnliche Gemeinden machen das, sondern auch das linke Bild, das ist, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, das ist in Bethel Church bei einem Lobpreis, bei einer Anbetungszeit. Die Frau links in schwarz sieht man vielleicht nicht, die Blonde ist da Heidi Baker. Ja, sie ist auch eine Predigerin und sie führt hier diesen Lobpreis und sie sagt allen, sie sollen die Hände auf die anderen auflegen und jeder soll seine Salbung auf den anderen überlegen und unten, unterhalb von ihr liegt einer am Boden, wenn ihr das seht und ich wollte euch das Video ersparen, es sind keine schönen Bilder, der hat sowas wie, es sieht so aus wie ein sehr übler, starker epileptischer Anfall. Der schreit, der der zittert, der kann sich nicht mehr kontrollieren. Ja? Und sie behaupten, all das bewirkt der Heilige Geist, was natürlich falsch ist. Der Heilige Geist, ich glaube, Ruben hat das die letzten Wochen im Brunnen gesagt, der Heilige Geist, wir werden vom Heiligen Geist nicht besessen. Ja? Er nimmt nicht die Kontrolle über unseren Leib und schmeißt uns zu Boden, wirft uns gegen die Wände, bringt uns zum Umkippen und so weiter. Der Heilige Geist ist derjenige, der sanft ist, der flüstert, der uns motiviert, der uns zurechtweist. Ja? Er ist ein Tröster. Besessen kann man werden und sein von Dämonen, wenn man es zulässt und sich dieser Welt öffnet. Ja? Also wie gesagt, kannst du bitte wieder reinklicken? Ich kann nicht mehr. Wie gesagt, all diese Dinge, die wir jetzt im Kurzüberblick uns angeschaut haben, danke, diese finden wir nicht in der Bibel. Ja? Und kein gewöhnlicher Mensch, der die Bibel liest, kommt drauf und überlegt sich, vielleicht sollte ich mir morgen prophetische Leggings herstellen. Oder vielleicht sollte ich morgen ins nächste Friedhof gehen und mich auf ein Grab legen. Ja? All diese Dinge, um diese Dinge zu verstehen, dafür braucht man einer ihrer Gurus, ja, die dich da einweisen und in diese Sachen hineinführt und leitet und das erklärt. Auf keinen Fall findet man das in der Bibel. Und das sind vielleicht Dinge, die wir in ihren Liedern, in ihren Songs nicht gleich sehen, nicht gleich erkennen. Aber das nächste Mal, wenn ihr eines ihrer Lieder hört oder Videos seht, erinnert euch an diese Bilder. Das ist etwas, was die alle praktizieren. Vielleicht nicht alle, aber das ist etwas, was sie alle tolerieren und akzeptieren. Teilweise finden sie während ihres Lobpreises statt, also während sie singen. Und vielleicht behaltet ihr diese Bilder in eurem Hinterkopf das nächste Mal, wenn ihr ihre Lieder hört. Gut, lasst uns weitergehen zum Punkt Gabe der Prophetie. Mal sehen, was sie hier zu sagen haben. Bis hierhin haben wir ja gesagt, sie haben kein wirkliches biblisches Fundament gehabt. Hier kann man ein bisschen davon reden. Ja. Was sagen sie dazu? Sie sagen, die Gabe der Prophetie wurde jedem gegeben, jeder Person, jedem Menschen. Man muss nur lernen, sie einzusetzen bzw. zu aktivieren. Auf welche biblische Textpassage beziehen sie sich? Nun, das Wort Textpassage ist großzügig. In den wenigsten Fällen verwenden sie in ihren Botschaften längere Textpassagen. Sie verwenden vielleicht einzelne Verse oder nicht einmal Ausschnitte aus Versen oder nicht einmal das. Einfach nur christliche Slogans, die gut klingen und bauen darauf ihre Botschaft aus. Aber ein Teil dieses Verses verwenden sie zum Beispiel, den letzten Teil dieses Verses aus 1. Korinther 14:1, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weissagt. Und sie behaupten diesen letzten Teil, am meisten aber, dass ihr weissagt. Und die Tatsache, dass Paulus hier mehrere Leute anspricht und es in Mehrzahl geschrieben ist, behaupten sie, dass es an jeden einzelnen Christen adressiert ist. Jeder Christ soll danach streben, die Weissagung zu erhalten, und jeder Christ kann sie erhalten, wenn er dies tut. Ja, und wirklich, man muss kein Theologe sein, man muss auch nicht wirklich ein Theologiestudium machen, um zu erkennen, wie falsch das ist. Ja, man muss lediglich den Korintherbrief, die Bibel lesen in ihrem Kontext. Und die Personen, die Teil der Jüngerschaftsgruppen sind, wissen und haben in den letzten Wochen gelernt, das induktive Bibelstudium anzuwenden. Und eines der wichtigsten Punkte, wie Bogdan heute auch schon erwähnt hat, ist Kontext. Der Kontext, in dem ein Vers geschrieben wird, ist essentiell notwendig. Wir sehen das zum Beispiel, bleiben wir im Korintherbrief, wovon redet Paulus hier? Im 1. Korinther 12 schreibt er ihnen und erklärt, es gibt nur einen Geist, einen Heiligen Geist, aber dieser eine Heilige Geist gibt unterschiedliche Gaben. Und er vergleicht die Gemeinde mit einem Leib. Er sagt, es gibt einen Leib, aber unterschiedliche Glieder. Ja, die Gemeinde formt einen Leib. Jesus Christus ist der Haupt. Und jeder von uns hat einen anderen Platz im Leibe Jesu. Jeder hat eine andere Rolle. Jeder hat eine andere Gabe. Und das geht besonders stark hervor im Vers 11, wo er sagt, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Es ist also der Heilige Geist, der die Autorität hat über diese Gaben. Sie betrachten es umgekehrt. Sie sagen, jeder verlangt es und er bekommt es, weil es ihnen zusteht. Paulus aber schreibt, dass jedem persönlich zugeteilt wird vom Heiligen Geist. Sprich, er hat die Autorität und er teilt jedem eines dieser Gaben zu, die er davor erwähnt hat. Und er erwähnt auch, nach welchem Kriterium er das tut. Wie er will. Der Heilige Geist teilt diese Gaben aus, so wie er will. Nicht jedem, der danach verlangt. Ich kann ein Leben lang nach der Gabe der Prophetie verlangen. Wenn der Heilige Geist es nicht will, bekomme ich es auch nicht. Ich kann noch so eifrig beten, ich kann noch so viel weinen. Wenn der Heilige Geist es nicht will, bekomme ich es nicht. Und Punkt. Und das sehen wir ganz klar in diesem Kontext, in der Textpassage. Es gibt mehrere Gaben, genauso wie es mehrere Glieder gibt. Und nicht jeder kann ein Arm sein, nicht jeder kann ein Bein sein. Wie würde dann dieser Leib aussehen, wenn jeder dieselbe Rolle hätte? Ja, das wäre ein kranker Leib, ein kranker Körper. Deswegen betont Paulus und er geht überhaupt nicht in diese Richtung, dass jeder diese Gabe der Offenbarung haben sollte, sondern er sagt nur, diese Gabe ist sehr wichtig und sie ist wichtiger als die Gabe der Zungenrede. Ja? Also er empfiehlt ihnen als Gemeinde, als Gemeinschaft, dass sie diese Gabe unter sich haben sollten. Ja? Anscheinend fehlt es ihnen an Personen mit der Gabe der Offenbarung, der Prophetie. Und er empfiehlt ihnen, er sagt ihnen, strebt danach. Sie sagen, diese Gabe ist in uns allen drin, aber sie muss aktiviert werden. Ja, aktiviert ist ein Begriff, ist ein Schlüsselwort in ihren Botschaften, in ihren Predigen, wenn ihr diese mal hört. Aktivierung, Activation, das, was der Herr dir gegeben hat. Wie tun sie das? Und natürlich in den Gemeinden, in den Gottesdiensten, aber sie haben auch natürlich spezielle Schulen dafür. Ja, Schulen, wo man sich anmelden kann, man zahlt einen, keine Ahnung, monatlichen Betrag und dort wird dir beigebracht, wie du prophezeien kannst, wie du Wunder vollbringen kannst. Nicht nur, dass jeder aus der Gemeinde teilnehmen kann, es gibt besondere Kurse für Lehrer. Also es kommen zum Beispiel Gemeindeleiter hin, man bringt es ihnen bei, wie sie anderen das beibringen sollen. Dann gehen sie alle in ihre Gemeinde und bringen es ihren Gemeindemitgliedern bei. Also es ist eine Methode, um exponentiell zu wachsen und sehr, sehr gefährlich. Und dieses Schulsystem geht auch genau in entgegengesetzte Richtung, was wir vorhin in den Versen gelesen haben, dass der Heilige Geist austeilt, wie er will. Nein, hier geht es darum, jeder kann hingehen und jeder kann es erlernen, weil es uns allen zur Verfügung steht. Komplett entgegengesetzt der biblischen Lehre. Und für diejenigen, die vielleicht online die Ankündigung gehört haben über die heutige Botschaft und gehört haben, gelesen haben, was die UNO-Karten damit zu tun haben, wir lösen jetzt auf. Und zwar in diesen Schulen, die BSSM, Bethel School of Supernatural Ministry, übernatürliche Dienste, haben sie eine Methode, um diese Geistesgaben, um diese Prophetie zu aktivieren. Prophetisches UNO. Darf ich euch vorstellen. Also ein Spiel, das sie spielen, eines von vielen. Sie stellen einen Stapel von UNO-Karten auf den Tisch, keine Ahnung, mit 4, 5, 6 Leuten. Und jeder zieht eine Karte. Und je nachdem, welche Farbe man erwischt, muss man dem Gegenüber eine Prophetie über seine finanzielle Zukunft aussprechen. Wenn es eine gelbe ist, über seine gesundheitliche Zukunft, über seine Beziehung in der Zukunft und so weiter. Wenn man +2 oder +4 erwischt, dann muss man gleich 4 Prophetien auf einmal abgeben. Ja? Also das ist die Strafe dafür. Und das sind ihre Praktiken. Ja? Das praktizieren sie, um diese Gabe der Prophetie zu aktivieren in den Personen. Aber wie definieren sie eine Prophetie? Was ist eine Prophetie? Und das könnt ihr ganz leicht herausfinden, indem ihr einfach direkt zur Quelle geht, zu Bill Johnson selbst, der das online erklärt hat, als er die Gemeinde in Kalifornien in Redding übernommen hat. Die halbe Mitgliederzahl hat die Gemeinde natürlich gleich verlassen. Aber er hat sich mit der Gemeindeleitung getroffen. Und sie waren alle in einem Raum und er hat gesagt, Du, was glaubst du, dass Jesus Christus sagen würde, wenn er jetzt durch diese Tür hineinkommen würde? Ja? Und er hat gesagt, was er geglaubt hat. Ja, Jesus könnte das und das sagen. Gut, was glaubst du? Du und die Reihe nach, jeder hat gesagt, was er glaubt, dass Jesus sagen würde. Und als sie alle dran waren, sagt er, seht ihr, das ist Prophetie. Hä? Prophetie ist das, was dir gerade durch den Kopf wird, das, was du dir gerade vorstellst, dass Jesus sagen würde, oder das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du die Farbe Rot siehst in diesem prophetischen UNO, dein Geistesblitz, deine eigene Erfindung. Nein, wir glauben an die Gabe der Prophetie, wir glauben, dass es heute noch Propheten gibt, aber das ist nicht Prophetie. Propheten bekommen ein Wort direkt von Gott, vom Heiligen Geist, bekommen eine Offenbarung, und es ist nicht etwas, was mir gerade durch den Sinn geht, es ist nicht etwas, woran ich denken muss, mir etwas ausdenken muss, sondern es ist eine klare Botschaft vom Herrn. Und sie haben natürlich sie haben nur ein Kriterium, woran sie ihre Botschaften, ihre Prophetien filtern. Es sind nur positive Prophetien erlaubt. Also Prophetien mit positiver Message. Du darfst niemanden kritisieren. Du kannst keine Prophetie haben, hey, du lebst in Sünde. Nichts dergleichen wird akzeptiert. Also wenn dir das in den Kopf kommt oder du das sagen willst, blocke es ab. Ja? Das ist das einzige Kriterium, das sie haben. Sie erlauben fehlerhafte Prophetien. Das bedeutet, und sie ermutigen das sogar, ja? Sag einfach das, was dir gerade in den Kopf kommt. Weil wie sonst kannst du über deinen Schatten springen und diese Angst bekämpfen, dass du vielleicht Blödsinn redest oder Erfindungen nennst. Weil wenn du diese Angst hast, dass du von dir aus redest, dann öffnest du dich dieser Gabe niemals. Ja? Und deshalb schaffen sie einen Kontext, in dem man jedem Gedanken freien Lauf geben kann. Ja? Und es falsche, richtige Prophetien ist nicht relevant. Jeder kann drauf losreden. Nun, wir wissen, dass das nicht mit der Bibel übereinstimmt. Es gibt einige Prinzipien in der Bibel, woran man einen wahren Propheten erkennt. Ja? Und durch Trial and Error wird keiner zum Propheten. Ja? Durch Testen und irgendwann mal erwische ich, wie man sagt, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Irgendwann mal treffe ich irgendwas. Ja? Das ist kein Prophet. Die Bibel sagt uns, dass Prophet der ist, dessen Prophetien sich auch erfüllen. Ja? Das ist das erste Kriterium, das finden wir auch im Alten Testament. Wenn jemand eine Prophetie hat, okay, beobachtet, ob sich diese erfüllt. Verkoppelt damit, Hand in Hand damit, sagt die Bibel uns auch wenn sich diese Prophetie aber erfüllt, dieser Prophet dich aber zu anderen Göttern führt oder zur Sünde führt, ist das trotzdem ein falscher Prophet. Also erstens, die Prophetie muss sich erfüllen und der Prophet muss ein treuer Diener Gottes sein, der dich dazu motiviert, auch den Herrn zu folgen und an ihn zu vertrauen. Und im Neuen Testament durch Jesus selbst wissen wir, dass wahre Propheten auch dementsprechende Früchte haben. Ja, wir erkennen die Propheten an ihre Früchte. Das alles sprechen sie nicht an, ignorieren sie und verbieten sie natürlich. Ja, ich habe nur zwei Beispiele erwähnt, hier aufgelistet von zwei falschen Prophetien, die auch sozusagen auf der ganzen Welt bekannt wurden. Ja, viele haben davon gehört, es war nicht nur ein lokales Ereignis, sondern in den Medien hat man darüber gesprochen und davon gehört. Ja, eine Prophetie davon ist über Nabil Qureshi, vielleicht kennt ihr ihn, er hat das Buch Allah gesucht, Jesu gefunden, geschrieben. Das war dieser Muslime, der sich bekehrt hat. Und vielleicht kennt ihr seine Geschichte. Vor einigen Jahren, 2016, 2017, wenn ich mich nicht irre, ist er schwer krank geworden. Er wurde schwer krebskrank und er besuchte die Bethel Church in Kalifornien. Und natürlich sind alle zu ihm gekommen und haben prophezeit, der Herr wird dich heilen, der Herr wird dir Gesundheit bringen, diese Krankheit wird dich nicht umbringen. Er hat einen Vlog darüber, es gibt auf YouTube, er berichtet darüber, wie er dort war, seine Erfahrungen. Er hat Online-Botschaften bekommen, dass der Herr ihn heilen wird. Ich glaube, bis zu hunderte Prophezeiungen, dass er geheilt wird. Was ist passiert? Er ist gestorben an seiner Krankheit. Er ist gestorben und all diese hunderte Prophezeiungen haben sich nicht erfüllt. Eine zweite Prophetie, Chris Wellerton, vielleicht sagt euch der Name nichts, er ist ein Co-Pastor, ein Pastor auch in Bethel Church. was war seine Prophetie? Letztes Jahr, als die Wahlen in den USA waren, hat er gesagt, Donald Trump wird gewinnen. Was ist daraus geworden? Nichts. Es hat sich nicht erfüllt. Ja? Und man kann sich auch nichts anderes erwarten, weil wenn sie diese Regel haben, dass man keine negativen Prophetien, sprich Kritik ausüben darf, was hätten sie sagen können? Nein, Nabil, du wirst sterben, ist nicht erlaubt. Oder nein, Trump wird nicht gewählt. Nein, das wäre als negativ interpretiert. Und das kann man einfach nicht sagen. Ja, also das ganze System ist verkehrt und falsch und entspricht nicht der Bibel. Wir haben uns jetzt kurz den Teil der Prophetie angesehen und wir werden gleich gemeinsam noch ein Lied singen mit der Lobpreisgruppe. Wir haben uns ihr biblisches Fundament angesehen und wir haben gesehen, dass es sehr schwach ist, sehr, sehr instabil. Und wenn wir nur kurz den Kontext der Bibel lesen, werden wir sehen und erkennen, dass die Bibel das überhaupt nicht lehrt und überhaupt nicht vertretet. Lasst uns jetzt nun aber ein gemeinsames Lied singen und dann werden wir gemeinsam fortsetzen mit dem dritten Punkt, Heilung.